Leben heißt Veränderung. Der Podcast der Deutschen Psychotherapeutenvereinigung. Leben heißt Altern und Reifen. Reife erlangen wir nur durch gute Beziehungen zu uns selbst, zu anderen, zur Welt. Wie das gelingt und wie Psychotherapien dabei unterstützen können, das betrachten wir in dieser Podcast-Folge aus psychoanalytischer Perspektive. Einige der Fragen: Wie beeinflusst das Alter unsere Beziehungserwartungen? Was hilft PatientInnen, Entwicklung zu erreichen und Ablösung zu gestalten? Bei uns ist heute Nadja Kroschka. Sie ist psychologische Psychotherapeutin und Psychoanalytikerin. Ihre Praxis hat sie in Bergisch Gladbach und sie arbeitet auf Deutsch, Russisch und Ukrainisch. Herzlich willkommen, liebe Nadja Kroschka.
Vielen Dank für die Einladung.
Gleich mitten rein: Gibt es Psychoanalysen, in denen das Alter nicht thematisiert wird?
Jein. In der Therapie geht es immer um die Entwicklung. Und manchmal thematisiert man die altersentsprechenden Themen und manchmal aber geht es wirklich einfach darum, die Aufgaben, die man gerade hat, zu lösen, zu regeln. Aber es gibt immer mal wieder Situationen, wo man tatsächlich schaut, okay, wo stehe ich hier gerade in meinem Leben? Was passiert hier? Was passiert in meinem Umfeld? Kriegen alle gerade Kinder oder werden alle krank oder ziehen alle aus? Also dass manchmal wirklich so altersspezifische Aufgaben einfach mitschwingen.
Das denke ich mir. Die Entwicklungsphasen würden dann sozusagen im Fokus stehen und das Alter ist halt ein Gedanke, der dann mitschwingt. Wie ist es eigentlich, wenn Sie Altersvorstellungen in der Ukraine und in Deutschland vergleichen? Gibt es da Unterschiede?
Ich glaube, es wendet sich gerade in der Ukraine, also zumindest die letzten so 20, 30 Jahre, insbesondere merkt man das bei den Frauen sehr stark. Also früher war das so, als ich klein war, also wenn du mit 20 nicht verheiratet warst, war es schon mal schwierig. Mit 25 kein Kind war auch schwierig. Mit 40 war, glaube ich, die beste Freundin meiner Mutter Oma. Und mit 50 waren die einfach alt. So. Und das war es dann, ne? Das war also weiter ging die Vorstellung auch gar nicht. Also was passiert danach? Die Lebenserwartung ist auch eine andere. Das Leben ist eigentlich auch viel härter. Und ich glaube, das hat auch damit zu tun, wenn man einige unserer 60-, 70-jährige Frauen anguckt, also unsere aus der Ukraine, so würde ich sagen, sehen die viel älter aus als hier. Hier sieht man ja die älteren Damen, die ja mit 80 noch durch die Gegend tigern, in Afrika Urlaub machen und total fröhlich sind. Und das hat, glaube ich, auch sehr viel auch natürlich mit generellen Lebensbedingungen zu tun. Ja.
Sie haben ja gesagt, es entwickelt sich.
Es entwickelt sich. Genau, es heißt, dass man jetzt auch merkt, das Leben ist mit 40, 50 nicht vorbei. Und dass die Frauen halt jetzt in meinem Alter, die auch erwachsene Kinder haben, die tatsächlich so mehr dem Westlichen sich, würde ich mal sagen, anpassen. Ne? Und ich glaube, dass das so die Generation sein wird, die einfach sagt, nee, Freunde, wir haben noch ziemlich viel zu schaffen, so bis wir alt werden. Also man fühlt sich gar nicht so alt, finde ich, wie man ist. Also das, man hinkt der Zahl im Pass hinterher irgendwie.
Ich könnte mir vorstellen, dass in der Psychoanalyse die PatientInnen entweder eben diese Erwartungen, die sie genau an diese Lebensphase haben, thematisieren, aber auch, naja, vielleicht sie als eine in einem bestimmten Alter befindliche ansprechen. Und dass das auch mit Erwartungen zu tun hat, die dann eben an sie kommen. Dass es eben nicht ganz vom Alter unabhängig ist. Liege ich da richtig?
Definitiv. Ich habe so ein schönes Zitat gelesen vom Wolfgang Schmidbauer. Der hat gesagt, die Psychotherapeuten altern mit ihren Patienten. Und genauso ist es aber manchmal praktisch, wenn man... Wenn jüngere Leute zum Beispiel zu uns kommen, dass sie sagen, okay, ich bin jetzt in der Position deiner Mutter und ich kann manche Haltungen nachvollziehen und ich kann aber auch gucken, wie ich dich anders begleiten kann, weil ich nicht deine Mutter bin. Oder wenn es Menschen kommen halt in meinem Alter, dann überschneiden sich die Themen auch tatsächlich. Und für manche Menschen, die mit ihren Kindern irgendwelche Schwierigkeiten haben, die halt älter sind als ich, können sie das ein Stück weit auch wirklich dann auf mich projizieren. Ach ja, wenn sie meine Tochter und wenn meine Tochter so wäre, dann können wir darüber sprechen. Ne? So, also, was ist denn gut mit der Tochter? Was ist denn enttäuschend? Was macht mich so toll, ne? Was die Tochter nicht hat? Also, dass wir da reingehen, ja.
Genau, das denke ich mir auch. Also da ergeben sich ja psychoanalytische Möglichkeiten.
Ja, definitiv, weil wir sehr viel, unser Herzstück ist ja sowieso Arbeit an der Beziehung, in der Beziehung. Das heißt, wir leben davon, was in der Stunde und in der Therapie zwischen uns passiert. Also welche Übertragungen, welche Projektionen da stattfinden, was erlebt der Patient, was erlebe ich, wie können wir das übereinander bringen? Kann ich vielleicht auch verstehen, warum manche Kinder sich von den Eltern zurückziehen, wenn die Eltern sagen, ja, ich komme doch nach Hause, ich will doch nur helfen. Ich habe auch immer einen Schlüssel von dem Haus meiner Tochter, da kann ich schon mal aufräumen. Verstehe gar nicht, warum sie sich aufregt. Huch, ich schon. Also, und dann kann man drüber sprechen. Sie sagt, meinen Sie nicht, dass vielleicht auch Grenzen und so? Ja, aber ist doch mein Kind. Und die so, ja, aber die ist jetzt auch schon, keine Ahnung, 40. Und hätte gerne ein bisschen Autonomie von Ihnen. Also da kann man genau darüber halt sprechen, da reingehen und damit arbeiten wir. Und das ist sehr lebendig. Gerade das, was da entsteht, kann man total gut nutzen. Ja.
Ja, da passiert Entwicklung durch die Arbeit an Beziehung. Das ist ja auch eben die psychotherapeutische Beziehung, die so ganz besonders ist. Und jetzt in der Psychoanalyse nochmal wahrscheinlich ein kleines Stück anders.
Ja, ich finde schon, ich finde, dass wir wirklich, und das ist ja das, was das besonders macht, dass wir mit ganz tolle Konzepte haben. Wir haben ja das Konzept der Übertragung. Das heißt, das sind ja die Lebenserfahrungen und die Beziehungserfahrungen und Erwartungen, die die Patienten mitbringen. Also was haben sie erlebt? Was wünschen sie sich? Manchmal wünschen sie sich unbewusst das Gleiche, was sie erlebt haben und erwarten vielleicht ne, die Ablehnung oder andersrum, dass man sie total versorgt und vielleicht übermotiviert ist, wenn sie das so erlebt haben. Und manchmal aber haben sie so ein karges Leben gehabt, dass sie sich gar nicht vorstellen können, dass einer sich denen liebevoll und nett zuwendet. Und auf der anderen Seite sitze ich natürlich da und diese Übertragung und die Person, die mir gegenüber sitzt, macht was mit mir, weil die mich auch berührt in einer oder anderen Weise. Ne? Dann erlebe ich auch die Freude oder die Aggression oder die Wut oder Angst, Trauer. Und damit kann ich arbeiten. Das heißt, ich gucke ja schon, wie ich auf was reagiere. Ich habe irgendwann zum Beispiel gemerkt, dass ich sehr inadäquate Reaktionen auf traumatische Erlebnisse habe. Dass wenn mir die Menschen was ganz, ganz Schlimmes erzählen, ganz traurig sind und wirklich verzweifelt sind, irgendwas in mir total kalt und ekelhaft ist und total abstoßend. Ich sage das nicht, das muss man auch sagen. Das erlebe ich in mir und das sortiere ich parallel, während die Patienten mir was erzählt, denke ich, halt, ich werde komisch und das ist nicht normal. Also muss ich erstmal in mir sortieren, was da passiert. Und das habe ich irgendwann festgestellt, dass ich wirklich auf die traumatische und sehr bedürftige Seiten der Patienten so schräg reagiere. Also reagiere ich irgendwie so, wie die Patienten das oft kennen. Ich lehne sie ab, ich bin gelangweilt, ich habe keine Lust. Und das sage ich nicht. Aber das gibt mir eine Idee davon, was hat der Patient erlebt und was haben vielleicht, wie haben sich die Bezugspersonen dem gegenüber verhalten, haben sie die wirklich getröstet? Und dann kann ich ja diese ganzen Gedankenwusel nehmen und sie mal fragen, was haben sie denn da erlebt? Und meistens passt mein Gefühl, dieses komische, ekelhafte, zu dem, wie sie das erlebt haben. Und wenn ich dem aber mich liebevoll und nett zuwende und das aber anspreche, sind viele irritiert, weil die dann wirklich mit Ablehnung und Stress und Aggression rechnen. Und das ist eine hohe Kunst, darüber zu sprechen, da nach und nach in der Beziehung, die wir miteinander dann haben, ein Vertrauen aufzubauen und andere Beziehungserfahrungen zu machen. Also es nennt sich auch korrigierende Beziehungserfahrung, dass wir eine Art Korrektur erleben in der Beziehung im Therapeuten.
Wie oft geht es da um das, was die PatientInnen in der Kindheit erfahren haben?
Es kann wichtig sein, in der Therapie einen Schlenker in die Vergangenheit zu machen, um genau das zu verstehen, um zu verstehen, woher kommt die Person? Was hat sie erlebt? Wie war das zu Hause? Hatten die genug zu essen? Also wirklich, man fängt manchmal einfach mit basalen Sachen an. Waren die Eltern da? Waren die weg? Warum auch immer? Ne? War vielleicht die Mutter krank? Gab es eine hässliche Oma im Haus, die irgendwie alle terrorisiert hat? Also ne, was hat man da erlebt? Weil das ist ja das, was uns prägt. Also unsere frühen Beziehungserfahrungen, das wissen es schon alle, es geht auch für alle Schulen, es ist die Entwicklungspsychologie. Also die ersten 6, 7 Jahre, die sind super prägend. Wir wissen das alles nicht immer bewusst. Aber irgendwo ist es alles bei uns gespeichert, im Archiv, und zwischendurch werden wir damit konfrontiert. Ich habe viele Freundinnen aus Russland, Ukraine, und die kleine Kinder haben. Wir sitzen manchmal da und denken so, wie war das bei unseren Eltern? Und ich weiß zum Beispiel, dass man keine Kitas hatte. Und es gab aber auch nicht gesellschaftlich die Idee, dass die Frauen zu Hause bleiben. Die Frauen hatten auch im Werk zu sein. Und dann kenne ich eine Situation, dass die wirklich, die durften 6 Wochen zu Hause bleiben, die Frauen, und dann sind die wieder arbeiten gegangen. Und dann hat man am Werk, wenn man in 2 Schichten gearbeitet hat, das ist reale Geschichte, hat mir meine Mutter erzählt, haben ihre Freunde, die haben das Kind am Werk, haben sich das Kind in die Hand gedrückt, mit 6 Wochen. So, was wird dieses Kind erlebt haben? Ja, dass die Mama nicht da ist. Ist die Mutter schlecht? Nein. Weil die keine andere Wahl hatte, also musste Geld verdienen, und es gab keine Lösungen. Sitzen danach diese Kinder, machen die Eltern Vorwürfe? Jawohl, die sagen, wo warst du? So, und das hilft schon, auch das in die Geschichte, in den Kontext einzubetten und zu sagen, ja, die hätten auch viele manches anders gemacht, aber die Gegebenheiten waren so. Und wir beurteilen oft die Situation einfach aus unserer heutigen Position, ohne in den Kontext zu schauen. Aber der Kontext ist wichtig, weil das kann mich auch entlasten. Dann heißt es ja nicht, dass meine Mutter keinen Bock auf mich hatte, sondern es heißt, dass sie es nicht anders konnte. Aber die hätte es gewollt und er hat sich bemüht. Und was wird die für ein schweres Leben zu der Zeit gehabt haben? Da kann man auch sogar Mitgefühl mit ihr haben.
Also ich denke natürlich auch daran, dass alle, die an Psychoanalyse denken, denken an Freud, denken an das Bearbeiten der Kindheit. Ist da was dran am Klischee?
Könnte mich aufregen, weil es genau das, was ich immer höre. Man sagt, ihr buddelt immer alle in der Kindheit und ihr guckt nicht in die Gegenwart und ihr liegt alle auf der Couch und redet alle über eure Mütter. Ja, aber es hat ja einen Grund, das habe ich vorhin erklärt. Und kein Mensch geht in Therapie, weil er Bock hat, seine Kindheit aufzuarbeiten. Die meisten Leute gehen in Therapie, weil es denen hier heute schlecht geht, weil sie merken, dass die Beziehungen nicht funktionieren, weil sie das überhaupt nicht nachvollziehen, weil sie sich fragen, warum habe ich zum 8. Mal einen Alkoholiker als Partner? Was soll das? Weil die nicht verstehen, was mit denen passiert. Und vieles passiert wirklich ja unbewusst. Also wir haben so ein Skript in uns drinnen. Und das wird ja durch die Beziehungen geprägt. Und wir versuchen, das hier und jetzt durch Perspektive von unserer Entwicklungsgeschichte zu verstehen. Aber unser primäres Ziel ist ja nicht, in der Vergangenheit zu buddeln und über die Mütter zu lästern.
Um sozusagen ein Gefühl dafür zu kriegen, welchen Raum nimmt denn da jetzt das Erinnern und Durcharbeiten von Kindheit in Psychoanalyse heute ein? Bei Ihnen zum Beispiel.
Wollen Sie das in Prozentzahl haben?
Wenn es geht.
20, würde ich sagen. So. Weil, wie gesagt, ne, wir wollen ja verstehen, warum wir so denken, so fühlen, wie unsere Wertesysteme sind, was wir uns vielleicht gar nicht trauen, welche Ängste wir haben. Und oft hat das eine soziale Komponente. Was sagen die anderen? Habe ich eine Migrationsgeschichte, dann hat man nochmal andere Themen. Das sind viele Themen, die da sind, so räumlich, über die man zum Beispiel aber nicht spricht. Und manchmal habe ich ja wirkliche Menschen, die mit Mitte 40 dann über ihre Migrationsgeschichte mit 12 sprechen, weil es vorher gar nicht den Raum dafür gab, aber weil sie dann trotzdem sitzen, merken, sagen, aber es beeinflusst mich. Und auch da, es geht nicht einfach darum zu sitzen und so ein Fotoalbum zu blättern, sondern es geht darum, nochmal zu verstehen, wie war das damals für mich? Was habe ich erlebt? Was habe ich vielleicht nicht bearbeitet? Das ist das, was man, glaube ich, was viele mit Kindheit verarbeiten, so meinen. Wir wollen die Sachen zuordnen. Wir wollen verstehen, wie wirkt sich das heute noch auf mich aus? Und was ist vielleicht nicht mehr aktuell? Was schleife ich so an der Leine wie so ein totes Tier hinter mir her? Aber was gehört vielleicht schon längst in ein Archiv, weil es ultra alt ist oder eine Einstellung meiner Oma ist, was überhaupt nicht mehr in mein Leben passt? Aber wie viele von uns haben diese alten Sachen, die wir gar nicht reflektieren, weil wir das einfach zu Hause gelernt haben und leben dann halt so.
20%, das war eine Ansage. Wie arbeiten Sie eigentlich mit diesen lebensgeschichtlichen Altlasten, ohne in endlose Rückschauen zu gehen?
Also zum einen, glaube ich, setzt man auch in der Psychoanalyse auch Ziele. Und in der Therapieplanung schreibe ich ja erstmal, was war los, was ist daraus entstanden und was habe ich vor, daraus zu machen. Und ein Teil davon ist eben halt diesen Kontext besser zu verstehen. Dann gibt es natürlich die große, gute, alte Deutung, also das Herzstück der psychoanalytischen Arbeit. Das heißt, man versucht das wirklich zu verstehen, das zu interpretieren. Worum geht es denn da eigentlich? Also das Unbewusste entfaltet sich in der Sprache oder durch die Sprache und wir versuchen das nochmal anders zu verstehen. Also wenn ich Ihnen erzähle über die Ängste in der Schule und ich kann keine Prüfung machen, aber es kann aber sein, dass ich unbewusst zum Beispiel Angst habe, erwachsen zu werden, weil ich gesehen habe, dass man das bedeutet, ich Verantwortung übernehme und so. Das heißt, durch das Gespräch versucht der Analytiker, das Unbewusste zu greifen und das zu interpretieren oder das zu deuten, so, dass wir halt einfach die Themen auch anders verstehen. Weil wenn ich dann Angst habe, erwachsen zu werden, weil es in meiner Familie so war, ist das eigentlich das, worum es geht? Und nicht die Vergangenheit und nicht die Schulangst irgendwie von der 20 Jahren. Dann ist ja die Arbeit mit Introjekten auch wichtig. Das heißt, wir schauen, wie waren unsere Bezugspersonen zu uns, welche Erfahrungen haben wir gemacht und welche Abbilder von meinen Bezugspersonen trage ich in mir? Weil das ist ja ein Teil meiner psychischen Struktur. Habe ich da Abbilder, also Personen oder diese Introjekte, die nett und unterstützend und hilfreich sind, oder habe ich welche, die eher ablehnend sind und mich hindern und mir Angst machen? Weil dann geht es ja darum, diese Bilder zu verstehen, dass es das überhaupt da ist, und zum anderen auch, die zu entgiften oder die zu verändern und zu sagen, okay, aber das haben Sie damals erlebt. Aber es gibt doch vielleicht noch andere Möglichkeiten, sich dem zu begegnen. Ne? Manchmal kann man diese Introjekte verändern. Manchmal muss man neue dazu installieren. Da ist auch der Therapeut ja auch mit seiner Person dafür da, dass man diese Beziehungserfahrung macht und merkt, ah, es kann auch anders sein. Man kann sich auch in Konflikten einfinden und es geht trotzdem weiter und ich werde nicht rausgeschmissen und die Beziehung bricht nicht ab. Aha, dann bin ich auch konfliktfähiger vielleicht, weil ich das geübt habe.
Ja. Da hat sich ja sicherlich einiges getan, auch in der Psychoanalyse. Also die Entwicklung allein in der Zeit, in der Sie im Fach sind. Was ist da passiert so über die letzten 10, 20 Jahre?
Ich glaube, sehr großes Thema gerade ist tatsächlich die Mentalisierung. Das entwickelt sich schon außer den 60ern, 70ern. Aber das ist jetzt, merkt man einfach, es gibt viel mehr Weiterbildungen. Also Mentalisierung ist ja eine Fähigkeit, mein eigenes Denken, Handeln und meine Gefühle zu verstehen und aber auch die der anderen zu verstehen und auch damit umgehen zu können. Also es wirklich nachvollziehen kann, warum tut das der andere. Und wenn man das kann, entlastet das das Leben schon enorm. Also wenn ich nachvollziehen kann, wie ich mich verhalte, was ich so denke, wie die anderen das machen. Dann ist natürlich transgenerationalen Traumata, die sind, man merkt das immer mehr, zumindest in der Praxis sehe ich das auch, dass es immer mehr so sich einfindet. Generell Traumatisierungen, Traumafolgestörungen, man spricht auch viel mehr drüber, man forscht, glaube ich, auch viel mehr. Und das ist ja Thema Trauma in den letzten 20, 30 Jahren oder 30 eher, so 30, 40. Das hat sich wirklich ziemlich groß entwickelt. Und dass wir wissen, dass es sehr viel Arbeit daran halt an der Integration von verschiedenen Anteilen sind. Ne? Dass wir auch, das ist auch, finde ich, das dem psychoanalytischen Basis sehr ähnlich, weil wir sagen, okay, durch die Traumatisierung sind die Teile unserer Selbst so zerstückelt, das ist so getrennt. Und dann weiß ich aber nicht, was ein anderer Teil am anderen Ende des Flurs macht. Wenn ich die aber zusammen an einen Tisch bringen kann, wenn die miteinander verhandeln können, wenn die miteinander sich einigen können, dann ist ja mein System viel mehr eins und dann kann das auch besser funktionieren, auch wenn es irgendwie komisch klingt.
Kommen wir doch an dieser Stelle gerne nochmal zum Alter. Ich vermute, dass jede Reaktion und jede Selbstaussage so einem bestimmten Bewusstseinsstand zuzuordnen ist. Ich vermute, Sie hören das auch an der Stimme, ob da gerade das 7-jährige Ich spricht oder das 18-jährige. Verändert das die Art, wie Sie antworten?
Es wäre doch schade, wenn nicht. Also manchmal hört man das tatsächlich, manchmal spürt man das aber viel mehr. Manchmal hat man dann wirklich so eine erwachsene Person vor sich sitzen und die sitzen, denkst aber von deinem Gefühl her gerade, bist du gar nicht so erwachsen. Ne? Und dann frage ich die Patienten, sag ich, wie alt fühlen sie sich gerade? Weil ich habe da manchmal eine Idee, aber die muss ich ja überprüfen. Ich bin ja nicht die Expertin für den Patienten und manchmal sagen sie, ja, ich bin 7, manchmal bin ich 4. Manchmal habe ich das Gefühl, das ist ein ganz kleines Baby, ist irgendwie ganz verloren gerade. Ja, und manchmal sind das ganz erwachsene Anteile, die gerade kämpfen und die Schwierigkeiten haben tatsächlich. Aber das ist der Punkt, wo man sozusagen in die Vergangenheit geht, wo man sagt, okay, wenn Sie sich in dieser Situation, wenn Sie das erzählen, jetzt gerade fühlen wie 7, was war denn da los mit 7? Was haben Sie da erlebt? Was gehört dafür Emotionen dazu? Und was braucht ein 7-jähriges Ich von mir, also mein kleines inneres Kind, wenn man so schön sagt, jetzt gerade in dieser Situation, wenn es so traurig ist, braucht es Trost, braucht es Schutz, braucht es eine warme Decke, einen Keks? Sollen wir den bösen Typen verhauen gehen? Also was braucht es? Und dadurch kommt man ja auch in Kontakt mit seinen eigenen Bedürfnissen. Also was brauche ich denn da gerade an dieser Stelle? Und Ich kann nicht immer alles machen und das ist auch nicht meine Aufgabe, aber ich kann ja mit den Personen darüber sprechen, ne, dass es Schutz und Sicherheit und Wärme geben kann in so einer Situation.
Ja, ich fand das ganz schön, wie sich Ihre Stimme gerade verändert hat. Es war richtig deutlich zu hören.
Ja, so geht das dann auch. Ne? Man wechselt dann den Modus in so eine Art so wirklich so mütterlichen und es ist dann ja egal, wie alt die Person ist, die mir gegenüber sitzt, weil ich dann eben mit diesem vorher unbewussten Anteil spreche, der jetzt sich gerade zeigt. Und dann gilt es ja, den wertzuschätzen, den einzufangen und mit dem in Kontakt zu treten.
Ich komme nochmal zur mütterlichen, vielleicht auch zur großmütterlichen Rolle. Vielleicht mögen Sie gerade an der Stelle mal erklären, wie Sie mit Beziehung als Werkzeug arbeiten in der Psychoanalyse.
Naja, so ein Stück weit, wie Sie es gerade erlebt haben. Also wenn ich spüre ja auch da, ne, und ich sitze ja natürlich da als Therapeutin und auch als Mensch, das kann ich auch nicht ausrechnen, aber dennoch reagiere ich ja meistens auf das, was ich sehe, was ich fühle, was ich erlebe. Und gerade als ich so die Idee hatte, da sitzt mir irgendwie ein inneres Kind oder so ein kleines Kind, haben Sie gemerkt, da ändert sich meine Stimme, meine Tonlage und meine Art, wie ich so drauf eingehe. Und das ist hier ähnlich. Wir versuchen ja in der Beziehung zu verstehen, worum es geht und welche Erfahrungen oder welche Kompetenzen vielleicht fehlen. Und manchmal muss man jemanden trösten, weil es wirklich sehr, sehr viel Leid erlebt hat, damit man auch da die Erlebnisse betrauern kann und weitergehen kann. Manchmal muss man jemandem auch den Kopf waschen und sagen, hören Sie mal, wenn Sie weiter so viel kiffen, wird das nicht. Und Kiffen macht dumm. Das sage ich auch. Dann bin ich vielleicht auch so eine Art so, ja, Mutter, aber die halt einfach nicht nach der Nase redet. Also wir brauchen ja unsere Realitätsbezug trotzdem dazu. Und also deswegen, wir schauen ja je nach Situation und wie die Person ist, wie ihre Lebensgeschichte war, worum es jetzt gerade geht. Und das beantworten wir ein Stück weit und manchmal geben wir den Personen auch ein bisschen was davon, was sie gebraucht hätten. Aber natürlich ist es nicht unser Ziel, die Vergangenheit wegzumachen. Und das können wir auch alle gar nicht. Sondern das Ziel ist ja zu schauen, okay, wie kann ich dich dabei begleiten, dass du das, was du nicht gelernt hast, lernen kann. Und manchmal zeige ich dir, wie es geht. Ne? Manchmal sage ich, ja, also jetzt habe ich das Gefühl, brauchen sie vielleicht Trost. Wie kann man sie trösten? Und wenn die Menschen keine Idee haben, dann sage ich, also wenn ich Trost brauche, dann hilft mir das und das. Also dass man manchmal wirklich auch erstmal auch Angebote und Vorschläge macht, damit die Personen das überhaupt mal für sich entwickeln können, was sie brauchen, was ihnen hilft.
Und da war der 18-jährige Kiffer gerade so glücklich, dass er sich mit seiner rebellischen Jugend verbunden hat und hat sich cool gefühlt. Und dann kommen sie mit Kiffen macht dumm.
Ja, ist manchmal doof und da muss man die Frustration aushalten. Aber ich bin ja nicht die Mutter von ihm und ich bin ja nicht verwickelt an der Stelle so. Und dennoch finde ich, wenn jemand zu mir kommt und sagt, ich würde aber gerne doch ins Leben schaffen und ich merke, oh, ich habe keinen Antrieb und dann merkt man wirklich zum Beispiel, der kifft zu viel, dann muss ich dem das sagen. Dann ist es auch nochmal die Konfrontation mit dem Leben, dass er sagt, ja, aber so kann das nicht funktionieren und du kannst es machen oder lassen. Das ist auch deine Entscheidung und deine Verantwortung, weil die Menschen, die bei mir landen, die sind über 18, also die sind zumindest theoretisch erwachsen, so am Papier. Und dann ist es auch wichtig, auch darüber zu sprechen, dass man die Verantwortung auch für sich hat, ne? Und nicht die Motivation von irgendwoher kommen wird.
Nach welchen Kriterien entscheiden Sie, wie lange Sie eine Rolle übernehmen?
Manchmal ist es Intuition. Aber eigentlich geht es sehr oft darum, das kann auch von Stunde zu Stunde wechseln. Und das hat sehr viel mit der Situation zu tun, in der sich die Patienten befinden. Das kann aber auch sehr viel damit zu tun, wie gerade die Therapie stattfindet. Manchmal merkt man, dass man mit diesem wohlwollenden, allumfassenden Versorgen und mit dieser Nachbeälterung, die man so toll fand, nicht mehr weiterkommt und dass die Therapie stockt. Also ich werde meistens ungeduldig und genervt, auch von meiner Arbeit. Und dann marschiere ich in die Supervision oder zu Kollegen oder denke selbst nach und denke so, was ist das, was hier gerade nicht funktioniert? Weil ich bin ja auch ein Teil des Prozesses. Und wenn wir uns wirklich beide in diesem warmen Nest gemütlich gemacht haben, kann sein, dass da keine Entwicklung stattfindet. Und dann muss ich auch bei mir genauso schauen und mein Verhalten ändern und nochmal überprüfen, ob das alles ja so passt, was ich da mache. Und manchmal kommt es dann tatsächlich dazu, dass ich sitze und denke, okay, ich glaube, wir müssen jetzt diese Route verlassen und anderswohin abbiegen und nochmal andere Themen sehen. Und manchmal ist man wirklich ein bisschen blind, weil mein Unbewusste sich auch eingroovt. Und daher hat man ja die Kollegen und Supervision und Intervision, wo man sich nochmal selber in die Spur bringen kann. In analytischen Arbeit, man hat das auf dem Schirm, dass sowas passiert. Und deswegen ist man ja immer irgendwie mit einem halben Auge, richtet man auch seinen Blick auf sich selber, weil man sagt, okay, wo bin ich hier gerade? Was passiert hier? Was fühle ich? Wieso bin ich komisch? Oder wieso bin ich sie zu nett? Warum zu diesem Patienten? Also was ist das für eine Dynamik? Also wir sind schon sehr viel auch damit beschäftigt, wirklich zu verstehen, was hier zwischen uns so stattfindet. Und was das zu bedeuten hat, auch so für die Arbeit und für den Patienten letztendlich.
Wenn wir über Rollen sprechen, gibt es Alterskonstellationen, die gemeinsame Arbeit begünstigen?
Wenn jüngere Leute zu älteren Therapeuten kommen, dann hat man fast schon automatisch diese Eltern-Kind-Dynamik. Auch spannend sein, zum Beispiel, wenn man so gleichaltrig ist. Ne? Also dann hat man ja auch die Idee, okay, du bist jetzt auch in einer ähnlichen Phase, du weißt ungefähr, was hier gerade passiert, du hast auch kleine Kinder. Und so, und wenn man jetzt so schon durchschnickt und sagt, okay, ich verstehe, wovon sie reden, dann spüren die Leute das auch. So. Ich hatte auch schon einen witzigen Fall gehabt, wo ich ja total in so eine Enkelrolle gefallen bin, wo so eine Dame kam von 85 Jahren und hat mich mal was gefragt, ob ich hier was aus unserer Gegend hier kennen würde. Und dann habe ich gesagt, nö. Und dann hat sie mir wirklich die Hausaufgaben gegeben. Die hat gesagt, also dann sollten Sie sich mal informieren und sollten Sie das mal nachlesen. Und dann habe ich wirklich da mal kurz Luft gehalten, weil ich dachte so, wow, wird die mich fragen? Also muss ich wirklich jetzt gerade wie eine Schule Hausaufgaben machen? Und musste ich mich auch mal ein bisschen sortieren, was das für eine Dynamik hat. Und das hatte auch wirklich auch Dynamik, wie die mit ihren Kindern umgeht. Also das ist eine sehr kraftvolle, energische Frau gewesen, so, die ihre Vorstellungen hatte. Das konnte man dann verstehen. Aber erstmal habe ich da schon ein bisschen gewackelt. Weil ich dachte, hups, schwierig, ne? Aber so kann man verstehen, oder wie die Töchter sich fühlen. Und dann kann man da mal in Kontakt gehen. So.
Also es geht auch in der Psychoanalyse um Autonomie, um Selbstständigwerden.
Ich glaube, wir sind jetzt, wenn man hier Westeuropa nimmt, leben in einer aufregenden Zeit, weil einerseits wirkt so, alle sind ultra autonom und jeder dreht sich nur um sich selber, ne, um seine eigene Bubble. Und gleichzeitig, wenn wir uns die jungen Leute angucken, dann merken wir, wie schwierig das ist, wie viel schwerer sie das wirklich haben, wie lange die Ausbildungswege sind, wie teuer das Leben ist, dass sie zum Teil wirklich auch ein Stück weit gezwungen sind, nur so nicht autonom zu bleiben, auch wenn sie es gerne wollen würden. Und was heißt auch Autonomie? Heißt es, dass ich keine Beziehungen habe, dass ich wechselhafte Beziehungen habe, dass ich die Entscheidungen für mich treffe? Also wir sind, ich glaube, wir leben in einer gespaltenen Welt und ich habe das Gefühl, dass jetzt die Frage sich gerade noch stellt, wie wird das werden? Weil man merkt, so viele einsame Leute, die wir hatten, hat man noch nie gehabt. Und so viel Leid, was das bedeutet. Und gleichzeitig, also man hat zu viel Autonomie ein bisschen, ne? Man hat fast schon so Angst vor Bindung und sich einzulassen. Und ich glaube, das wird noch vielleicht irgendwie nachjustiert in den nächsten 10, 20 Jahren, dass wir vielleicht mal die Bewegung auch ein bisschen wieder zurückmerken. Ne? Und das merken wir ja auch, ne? Mit ein bisschen, dass der Wunsch auch nach Großfamilie wieder so ein bisschen ist, dass so diese Kontexte wieder mehr Bedeutung bekommen, dass man merkt, also ich alleine in der Welt ist auch ein bisschen schwierig. So.
Was hat der Beruf Sie über menschliche Beziehungen gelehrt, was Sie als jüngere Psychoanalytikerin vielleicht noch nicht wussten?
Dass die Beziehungen viel komplexer sind, als wir glauben. Und dass manchmal ziemlich viele Menschen mit einem an einem Tisch sitzen. Aber auch, finde ich, dass sie sich lohnt, mit diesen Menschen dann an einem Tisch zu sitzen und zu verhandeln. Und ich glaube, ich werde, je älter ich werde und je mehr ich das mache, wächst mein Glaube an die Beziehungen tatsächlich, weil ich wirklich sehe, wie die Bindung und Beziehung, wie viel Halt das gibt, wie viel Entwicklungspotenzial das hat, wie viel Kraft das gibt. Und also mein Glaube, ich könnte eine Partei für Beziehungen gründen, glaube ich. Also mein Glaube an Beziehungen wird immer stärker und das finde ich wirklich gut.
Das war der Podcast der Deutschen Psychotherapeutenvereinigung. Realisiert von Christiane Zwick, Stories und Impulse. Redaktion Christina Jochim und Simon Hübner. Mehr zu den Themen dieser Folge finden Sie in den Shownotes und auf der Webseite der DPTV. Abonnieren können Sie Leben heißt Veränderung überall da, wo es Podcasts gibt. Jeden Monat gibt es eine neue Folge. Wenn Ihnen der Podcast gefällt, empfehlen Sie uns gerne weiter. Wir freuen uns auch über Rückmeldungen und Anregungen. Sagen Sie uns, welches Thema Sie interessiert. Die Mailadresse lautet podcast@dptv.de.